Er will die Menschen von ihren Sünden erlösen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Satz, der direkten Bezug nimmt auf den Namen des Erlösers, dessen Geburt wir bald feiern dürfen. Er muss in Verbindung gebracht werden mit jenem anderen Satz des heutigen, wenn man so will, nicht heutigen, aber des vierten Adventssonntags. Nicht, da heißt es nämlich im Evangelium vom heiligen Vorläufer des Herrn, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wir sehen, dass das große Elend des Sünders darin besteht, dass er sich seiner Sünde sicher ist, aber nie völlig der Gültigkeit seiner Buße. Dass unsere Hände mit Gottes Blut befleckt gewesen sind oder sind, dass wir tief in Gottes Schuld stehen, weil wir den himmlischen Vater beleidigt haben, undankbar gewesen sind, seine Gaben missbraucht haben, stolz uns selbst angebetet haben, darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Wie auch nicht darüber, dass Christus durch sein kostbares Blut im Reinigungsbad der heiligen Taufe und der heiligen Beichte das für uns tut, was wir nicht für uns selbst tun können, nämlich vollkommene Genugtuung und Sühne zu leisten für die ewigen Strafen. Aber Gott respektiert uns Menschen als moralisch Handelnde. Das heißt, wir sind keine Marionetten oder Maschinen, auch keine Tiere ohne Verstand, nur mit Instinkt, sondern wir sind begabt mit Verstand und freiem Willen. Und darum ist es so, dass Gott auch erwartet, dass wir das, was wir selber tun können und sollen, auch selber tun. Die durch unsere Sünden verursachte Unordnung in und um uns, in Zeit und Raum, muss, soweit das möglich ist, beseitigt werden, durch zu Gutes, das Gute, das getan werden muss, und Böses oder Schweres, das ertragen werden muss. Der Heilige Benedikt fordert uns zu dieser heilsnotwendigen Arbeit und Anstrengung der Buße auf, wenn er sagt, dass wir durch den Mut des Gehorsams zu dem zurückkehren, den wir durch die Trägheit des Ungehorsams verlassen haben. Das sehen wir immer wieder, dass was unseren leider oft verdorbenen Neigungen entspricht, nicht unserem Stolz, unserem Hang zur Sinnlichkeit und so weiter, dass uns das viel leichter fällt als den göttlichen Willen und der Ordnung, die Gott geschaffen hat, zu entsprechen. Und das ist gerade das, was wir bewerkstelligen wollen, uns selbst ganz und gar Gott auszuliefern, gefügig zu machen, nicht, dass unser Wille ganz dem Göttlichen gleichförmig werde. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass das nicht einfach über Nacht oder an einem Tag geschehen kann, und wird nicht über Nacht, man wird nicht plötzlich normalerweise ein Heiliger. Wir wissen auch, dass so viele Versuchungen und Gelegenheiten bestehen, auch unsere Neigungen, die immer wieder uns zur Rebellion und zum Ungehorsam gegen Gott hinziehen. Und darum darf uns die Tugend der Buße erst verlassen, wenn unsere Seele sich von unserem Körper verabschiedet. Auf dem heiligen Thomas von Aquin ist die Tugend der Buße das Missfallen an einer vergangenen Handlung mit der Absicht, deren Folgen zu beseitigen, nämlich die Beleidigung Gottes und die Schuld der Strafe. Ohne diese Reue, ohne dieses Missfallen an den toten Werken in der Vergangenheit kann der liebe Gott uns nicht verzeihen. Das ist ist notwendig, man braucht ja gar nicht davon sprechen, welche Sünden im Beichtstuhl vergeben werden können oder auch auf andere Art. Man braucht nicht von der vollkommenen oder unvollkommenen Reue überhaupt anfangen zu reden. Das Notwendige ist, dieses tiefe Missfallen an den freiwilligen Gedanken, Worten und Werken, beziehungsweise auch an den Unterlassungen des Guten. Und wie man einen Baum anhand seiner Früchte beurteilt, so wollen wir es auch mit unserer Buße tun. Und diese Früchte, diese würdigen Früchte der Buße, von denen der heilige Johannes der Täufer im Evangelium spricht, die sind im Wesentlichen drei, nämlich die Ursache und die Wirkungen der Sünde zu beseitigen und dem Sünder die Heilmittel der Sünde aufzuerlegen. Die Ursachen der Sünde beseitigen. Das können wir natürlich nicht hundertprozentig in allen Fällen bewerkstelligen. Was sind die Ursachen zur Sünde so oft? Die Versuchungen. Die Versuchungen, die vom bösen Feind kommen und der böse Feind, der ein Dreifacher ist. Nämlich das Fleisch, die Welt und der Teufel. Das heißt, wenn die Ursachen völlig zur Sünde, die Ursachen der Sünde völlig ausschließen wollte, alle Versuchungen, der müsste diese Welt verlassen, der müsste sich von sich selbst trennen, was unmöglich ist. Aber hier geht es besonders um die nächste Gelegenheit zur Sünde. Das heißt, gewisse Orte, gewisse Personen, gewisse Gegenstände, die uns ganz leicht in die schwere Sünde führen. Und zwar nicht um irgendeine Gelegenheit zur Sünde, sondern die unnötige. Nicht, dass es nicht notwendig ist, dass wir uns gewissen Gefahren überhaupt aussetzen, dann ist das etwas, das zu meiden ist. Der Dämon, vergessen wir da nicht die Wichtigkeit der Sakramentalien, besonders auch des Weihwassers. Die Welt, jene Menschen, die uns umgeben, die uns vorspielen, dass die Sünde etwas Harmloses ist, dass die Sünde etwas Wohltuendes sei, etwas Bereicherndes. Weil das stimmt natürlich nicht. Aber die Welt übt eine starke Anziehungskraft auf die Menschen aus. Und dann die Begierlichkeit, und da kommen wir auch zur notwendigen Abtötung. Nicht, dass wir versuchen, das Leben eben unseres Stolzes in uns, unserem Hang zum Geiz, nicht, das an den materiellen und finanziellen Dingen zu kleben und natürlich auch diese Genusssucht, dass wir versuchen, diese Begehrlichkeit, das Leben dieser Begehrlichkeit in uns abzuschwächen, immer wieder uns Opfer, Entbehrungen auch freiwillig aufzuerlegen, um wirklich die Seele, den Willen, den Herrgott in uns herrschen zu lassen. Weiters geht es darum, die Wirkungen der Sünde zu stoppen. Vielleicht haben wir anderen Schaden zugefügt. Haben wir den wieder gut gemacht? Haben wir ihnen vielleicht den guten Ruf durch unser Reden geschadet oder in ihrer beruflichen Karriere? Haben wir schlechtes Beispiel gegeben? Haben wir uns mittlerweile bekehrt, haben wir bereut, dann wollen wir das auch äußerlich zu verstehen geben und anderen zum Vorbild dienen. Vielleicht haben wir den einen gegen den anderen aufgehetzt und so weiter. Nicht, das sind die Dinge, die wichtig sind, auch unsere Standespflichten, nicht, wo so oft wir da versagt haben, vielleicht in der Arbeit, wo wir Dinge getan haben, die eigentlich mit der Arbeit nichts zu tun hatten und wir so eigentlich unseren Arbeitgeber, wenn man so will, bestohlen haben. Auch da wollen wir uns dann besonders anstrengen und besonders fleißig sein. Drittens geht es um die notwendigen Heilmittel für den Sünder. Da wurden schon einige erwähnt, aber besonders muss man hinweisen auf die Heiligen Sakramente, auf das Heilige Beichtsakrament. Das Heilige Beichtsakrament, das nicht nur eine Rolle spielt in der persönlichen Heiligung des Christen, in der Bekehrung des Menschen zu Gott, sondern auch im historischen, weltgeschichtlichen Plan. Wir sehen das in Fatima als Element, als dazugehörigen Teil, nämlich der Sühnekommunion, die Mutter Gottes gefordert hat. Nicht mit anderen Bedingungen, die sie gestellt hat, die nicht erfüllt wurden, wo dann auch so allerhand Schreckliches eingetreten ist, dass weder der Welt noch der Kirche noch dem Einzelnen gut getan hat. Die heilige Beichte, wo der Heiland in unserer Seele wirksam ist. Ein Gebetsleben. Nicht, also ganz einfach eine gewisse Disziplin im eigenen Leben ist etwas Schwieriges. Gebetsleben heißt nicht, ein flüchtiges Morgen- und Abendgebet zu sprechen, vielleicht ein Tischgebet, das ist kein Gebetsleben. Das Gebetsleben ist etwas viel Tieferes und da helfen uns unsere täglichen Gebete mit der Heiligen Rosenkranz, wenn wir können, eine halbstündige Betrachtung, der Besuch der Heiligen Messe und auch die eucharistische Anbetung. Wir sehen, wie viele Seelen durch die fauligen Wasser der Sünde zerfressen sind, nicht ihnen geschadet wurde. Und da ist es wichtig, dass man diese Seelenpflänzchen dem starken, intensiven Gnadenlicht der Sonne der Gerechtigkeit, unserem Herrn Jesus Christus, aussetzt. Denn es gibt keine Wunde, es gibt keine Gebrochenheit der menschlichen Natur, die der Herr nicht kennt oder die der Herr nicht heilen könnte. Der Erlöser, auf dessen Kommen wir unser Herzen vorbereiten, er kommt, um einen menschlichen Tod zu sterben, um den Sündentod zu heilen und die kranken Anhänglichkeiten der Seele an die Geschöpfe, an die Sünde zu beseitigen, indem er uns erfüllt mit neuem, reicherem göttlichen Leben und die ganzen Funken macht mit seiner brennenden, verzehrenden Liebe. Und von dieser Liebe, liebe Zuhörer, wollen wir uns ganz erfassen lassen, dass wir der Sünde, Satan und der Welt gekreuzigt, entzogen sein und die wahren, die einzigen Christenfreuden verkosten mögen. Willst du, dass Gott dich schone, so schone mich deiner selbst, ruft uns der heilige Augustinus zu. Und darum wollen wir uns immer wieder recht betrüben ob unserer Sünden. Wir wollen nicht vergesslich sein. Nicht? Wir wollen die Sünde auch nicht verharmlosen. Wir wollen sehen, wie schrecklich das ist. Ganz besonders tun wir das ja auch am Karfreitag, dass wir sehen, nicht nur wie groß und wie wunderbar die Gottesliebe ist, die im Herzen des Erlösers zu uns brennt, sondern auch, wie schrecklich die Sünde ist. Und wenn wir die Sünde recht bedauern, wenn wir die Sünde uns richtig und tief missfallen lassen, dann können wir uns auch umso mehr freuen über jenen, der da kommt, um hinwegzunehmen die Sünden der Welt. Tragen wir in unserem Herzen, und das heißt in unserer Seele und auch in unserem Fleisch, in unserem Körper, das Kreuz für und mit Jesus Christus. Und böte uns der Himmel gleich der heiligen Katharina von Siena eine Rosen- und eine Dornenkrone an, so wählen wir ohne zu zögern die Dornenkrone und drücken wir sie tief und fest in unser Haupt, um Jesus Christus ähnlich zu sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.